Dann kommen wir mal zu dem geheimnisvollen Mann heute. Paulus sagt einmal zu Timotheus: Alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Paulus sagt nicht, alle Schrift ist nützlich, sondern er sagt, alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich. Satan hielt dem Herrn auch einst die Schrift vor. Auf der Tempelzinne, da sagte er zu ihm, lass dich hinab, denn es steht geschrieben. Und das ist der Psalm 91. Aber es ist der Geist Gottes, der die Schrift lebendig macht. Der Buchstabe nützt nichts. Er tötet sogar, sagt Paulus. Und darum schreibt der Herr an alle Gemeinden und sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und der Geist des Herrn redet nach der Schrift. Und er tut das täglich. Denn er sagt an einer anderen Stelle, heute, so ihr seine Stimme hört. Wenn uns also alle Schrift nützt, dann stellt sich doch die Frage für jedes Kind Gottes, was will mir der Herr heute mit diesem Wort sagen? Und wo ist in dem Wort, das ich heute lese, diese lebendige Brücke zu meinem Leben? Und darum ist doch mein Gebet, dass jedes Herz und jede Seele in dieser heutigen Versammlung lebendige Worte vom Herrn bekommt, die er für sich auch mitnehmen kann. Wir befinden uns zurzeit wieder in einer Predigtreihe und wie in den letzten beiden Versammlungen wollen wir heute gemeinsam einen Blick in das Johannesevangelium werfen. Und während wir am Karfreitag von dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus gehört haben, unter dem Leitgedanken, Jesus macht Menschen neu, haben wir am vergangenen Sonntag von der Auferstehungsmacht gehört, unter der Überschrift, Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Heute heißt das Leitthema, er muss wachsen. Das Wort dazu finden wir im Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 22 bis 36. Da lesen wir, danach kam Jesus und seine Jünger in das jüdische Land und hatte daselbst sein Wesen mit ihnen und taufte. Johannes aber taufte auch noch zu Enon, nahe bei Salim, denn es war viel Wasser daselbst. Und sie kamen dahin und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis gelegt. Da erhob sich eine Frage unter den Jüngern des Johannes mit den Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du zeugtest, siehe, der tauft, und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund aber des Bräutigams steht und hört ihm zu und freut sich hoch über des Bräutigams Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben her kommt, ist über alle. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der vom Himmel kommt, der ist über alle. Und zeugt, was er gesehen und gehört hat. Und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig sei. Denn welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hände gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wie in den vorangegangenen beiden Predigten haben wir auch heute einen längeren Text, aber mit einem mächtigen Inhalt. Und darum möchte ich auch nur an einigen Punkten länger stehen bleiben. Auch ist die Predigt heute etwas breiter aufgestellt, als es die Themenvorgabe eigentlich vorgesehen hat. Dieser Text weist zu den beiden vorangegangenen Predigten auch einen Unterschied auf. Der Herr Jesus steht nicht direkt im Mittelpunkt des Geschehens, sondern ein Mann, er sagt es geheimnisvoll, sondern ein Mann, der wohl wie kein anderer natürlicher Mensch vom Heiligen Geist geprägt war. Und darum können wir so viel von ihm lernen. Und ihn wollen wir uns heute auch etwas genauer anschauen. Von ihm steht geschrieben, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Und Gott hatte diesem Menschen ein sehr hohes Amt gegeben. Es war ein so hohes Amt, dass der Herr Jesus einmal selbst von ihm sagen würde, unter allen, die von Weibern geboren sind, ist nicht aufgekommen, der größer sei, denn Johannes der Täufer. Wir kommen da nachher nochmal drauf zurück. Dieser Johannes hatte ein sehr großes Zeugnis vor Gott. Bereits gut 700 Jahre vor seiner Geburt war er durch den Propheten Jesaja angekündigt worden. Der sagte, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserem Gott. Und danach, gut 400 Jahre vor Christus, also vor seiner Geburt, spricht der Prophet Maleachi nochmals von ihm und sagt, siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und dann, als die Zeit da war, wurde er nochmals vom Himmel angekündigt. Der Engel des Herrn erscheint dem Priester namens Zacharias und er teilt ihm mit, dass er in seinem Alter noch einen Sohn bekommen wird. Und dem sollte er den Namen Johannes geben. Und der Engel, der sagte über Johannes unter anderem, er wird groß sein vor dem Herrn, er wird noch im Mutterleibe erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, er wird der Kinder Israel viele zu Gott, ihrem Herrn, bekehren, er wird vor dem Herrn hergehen, im Geist und in der Kraft des Elias, um ihm, dem Herrn, ein bereitetes Volk zuzurichten. Und dieser Johannes führte ein sehr bescheidenes Leben in der Wüste, abgeschieden von der lauten Welt. Und von ihm berichtet Matthäus, er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Als die Zeit gekommen ist, tritt Johannes an die Öffentlichkeit. Und er tut das mit einem ganz ungewöhnlichen Evangelisationskonzept, von dem wir aber sehr viel lernen können. Denn seine Methode war alles andere als bedürfnisorientiert, wie wir das heute so gerne sagen. Wir lesen darüber, Johannes war in der Wüste, taufte und predigte, von der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Würden wir heute in eine menschenfeindliche Wüste gehen, um zu evangelisieren? Natürlich nicht. Das wäre doch kommunikationsstrategischer Unsinn. Wir müssen doch die Leute da abholen, wo sie stehen. In den Stadtzentren, auf den Marktplätzen, da wo die Menschen sind. Aber Johannes ging in die Wüste. um zu evangelisieren. Und Markus berichtet, da ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und die von Jerusalem und ließen sich alle von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Aber was war denn das Geheimnis dieses Zulaufs? Johannes evangelisierte in der Wüste, weil geschrieben stand, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde eine Bahn unserem Gott. War das ein neuzeitliches, modernes Wort? Absolut nicht. Das war 700 Jahre alt. Aber es war Gottes Wort. Und darum hat es überhaupt nichts von seiner Kraft verloren. Es war ja gar nicht alt, denn Gottes Wort ist ewig. Es war Gottes Wort, das geschah und das die Menschen anzog. Vielleicht fragt einer, sollen wir etwa in die Wüste gehen, um zu evangelisieren? Nein, denn es geht nicht um den Ort oder eine äußere Form. Wohl aber geht es darum, dass wir evangelisieren, wie es geschrieben steht und nicht, wie es der moderne Zeitgeist vorschreibt. Und die Predigt des Johannes, war die bedürfnisorientiert, etwa nach dem Motto, was brauchst du, wo stehst du, was beschäftigt dich? Auf diese Bedürfnisse möchten wir gerne eingehen. Das nennt man im Verkaufsgespräch oder im Vertriebsmarketing Bedarfsermittlung. Aber dann können wir ja gleich predigen, was er hören will. Aber so waren die Worte des Johannes nicht. Ohrenfreundlich, menschlich, einladend. Wir lesen im Lukasevangelium, er sprach zu dem Volk, das hinausging, dass es sich von ihm taufen ließe, ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiesen, dass ihr mit in dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Seht zu, tut rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Johannes predigte zu den Kindern Israel, hauptsächlich zu den Juden. Und dort herrschte das Selbstverständnis, sie wären das Volk Gottes. Als Nachkommen Abrahams, mit dem Bund der Beschneidung und Gott als Vater. Damit fühlte man sich doch auf der sicheren Seite. Neuzeitlich formuliert, predigte Johannes zu diesen Nominalchristen mit meinen Worten, die Kirchenmitgliedschaft und die Kindertaufe, die retten dich nicht von der Hölle. Und das Traditionsvaterunser, das macht dich nicht zum Kind Gottes. Das war keine süße Predigt, aber es war die Wahrheit. Johannes predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Sünde, Buße, Vergebung, Taufe. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Das versteht doch heute überhaupt keiner mehr. Kennt ihr solche Gedanken? Habt ihr diese Einwände schon gehört? Aber Johannes predigte die Buße und die Taufe zur Vergebung der Sünde, wie Markus berichtete. Und der Herr? Von ihm, sagt Matthäus, von der Zeit an fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Der Geist Gottes, der aus Johannes sprach, der sprach die gleichen Worte auch durch den Herrn. Und derselbe Geist würde später auch durch Petrus zu Pfingsten sagen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Voraussetzung für das Himmelreich ist die Buße. Und das ist doch heute so, wenngleich es überhaupt nicht mehr beliebt ist. Johannes predigte auch Jesus Christus als den Sohn Gottes, als er sagte: Der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich sah es und zeugte, dass dieser ist Gottes Sohn. Wir haben am vergangenen Sonntag von Jesus, dem Erlöser, gehört und dass ihm gemeinhin auch das menschliche Vorbild zugestanden wird, aber nicht, dass er der Erlöser ist. Und so ist es auch mit dem Sohn Gottes. Jesus, historisch, ein menschliches Vorbild, ein Prophet, ein Wohltäter, ein großer Philosoph, ja. Jesus, der Sohn Gottes? Nein. Aber Johannes predigte ihn als den Sohn Gottes und als Erlöser und als alternativlos für jeden, der das Leben haben will. Denn er sagte: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und hier wiederhole ich einen Satz aus meiner letzten Predigt, weil ich ihn für so wichtig halte. Der Glaube an Jesus Christus ist keine alternative Lebensform. Er ist das Leben. Die Alternative ist der Verbleib im Tod. Johannes predigte die ganze Wahrheit. Das Leben und Tod, den Himmel und die Hölle. Und nicht süße Worte, sondern die Wahrheit macht uns frei. Und Johannes predigte das Opferlamm Gottes, als er sagte: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und er predigte wieder: Siehe, das ist Gottes Lamm. Das ist dem Geiste nach nichts anderes als die Predigt von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und das ist dem Geiste nach auch die Predigt von der erhöhten Schlange, von der wir am Karfreitag gehört haben. Dazu sagt der Herr später selbst: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Das sagte er aber zu deuten, welches Todes er sterben würde. Wenn der gekreuzigte und auferstandene Christus gepredigt wird, wenn er erhöht wird, dann wird er es auch sein, der die Menschen zu sich zieht. Der Prediger Charles Spurgeon hat einmal dazu gesagt: Keine Werbetricks, keine fetzige Musik, keine laute Reklame, nicht ausgefeilte Rhetorik werden uns zu Jesus ziehen, sondern allein der erhöhte Christus selbst. Und darum kam auch der Top-Theologe Paulus nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit nach Korinth. Er sagt von seinem Predigen: Ich hielt mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Christum den Gekreuzigten. Und dort verhehlt er auch nicht, dass diese Botschaft eine Torheit ist. Und das ist uns immer peinlich. Das verstehen die doch nicht. Nein, Paulus wusste nichts anderes als Christus den Gekreuzigten. Und so predigte auch Johannes der Täufer: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünden trägt. Und was geschah dann? Wir lesen im Kapitel 1: Des anderen Tages stand abermals Johannes und zwei seiner Jünger, und als er Jesum sah wandeln, da sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Die Jünger, die zuvor Johannes gefolgt waren, die folgten jetzt Jesus nach. Menschlich gesehen konnte das doch nicht im Sinne von Johannes sein. Aber genau das kennzeichnet die geistliche Predigt. Es gibt viele Verkündiger mit Titeln und mit großen Namen. Und es gibt viele, die diesen Namen gern hinterherlaufen. Und das ist besonders für die Endzeit vorausgesagt. Aber Paulus warnt davor, als er sagt, auch aus euch selber werden aufstehen Männer, die da verkehrte Lehren reden, die Jünger an sich zu ziehen. Apostelgeschichte 20. Aber so ist die geistliche Predigt nicht. Die macht die Hörer nicht zu Nachfolgern des Predigers, sondern zu Nachfolgern Jesu. Das ist ein großer Unterschied. Johannes war ein großer Prediger im Volk Gottes geworden. Und man fragte sich, ob er der Christus wäre. Und man fragte ihn, ob er der Elia oder der Prophet wäre. Aber Johannes verneinte und er verwies auf die Schrift Jesajas und auf seinen Auftrag als die Stimme des Predigers in der Wüste. Auch die Priester wagten nicht, ihn anzutasten. Sie sagten unter sich, wir müssen uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Johannes war ein sehr angesehener Mann. Später im Gefängnis, da hörte ihn Herodes gerne und er folgte ihm viel, was er ihm riet. Doch dann geschieht Folgendes im Lebenswerk des Johannes. Der Herr Jesus tritt hervor und predigt, wie Johannes auch, die Buße und die Taufe. Und die Jünger des Johannes sehen das. Konkurrenzgefühle flammen auf. Und sie rennen zu ihm und sagen, Meister, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du zeugtest, siehe, der tauft auch und jedermann kommt zu ihm. Mit meinen Worten sagten sie, der zieht die Leute weg von uns. Der entreißt dir dein Evangelisationswerk. Der zieht deine Gemeinde weg. Er wird dir den Rang ablaufen. Du verlierst dein Ansehen, deinen Einfluss. So sagten die Jünger nicht wörtlich, aber das war ihre Botschaft. Ein Bagatellvorfall? Absolut nicht. So entstehen Machtkämpfe, Klein- und Spaltungen. So entstehen sogar erbitterte Religionskriege. Und so dachten auch die Pharisäer, als sie über Jesus sagten, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn, dann werden sie alle an ihn glauben. Wir verlieren Land und Leute. Das ist das Machtdenken der Kirche. Und dieses Machtdenken ist auch eine gefährliche Gesinnung in den vielen Gemeinden, was auch immer wieder zu Streit führt. Und mit diesen Gedanken kamen die Johannesjünger nun zu ihm. Doch ihre menschlichen Bedenken, die trafen auf ein geistliches Ohr in einem geistlichen Herzen. Und Johannes antwortete, ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn vom Himmel gegeben. In dieser Erkenntnis liegt ein gewaltiger Friede. Sie kam zu ihm in Panik, aber er antwortete, mit einem Gesetz des Himmels. Und das gilt ganz unabhängig von unserem Glauben. Aber wer dieses Gesetz zu lieben lernt, der wird großen Frieden haben. Denn ein Gotteskind braucht nicht mehr zu zanken oder zu streiten. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. In dieser Gewissheit lebte der Herr Jesus selbst. Wir können weder festhalten noch nehmen. Für das, was uns der Vater geben will, brauchen wir nicht zu kämpfen. Es kommt zu uns. Und gegen das, was uns der Vater nehmen will, da können wir nicht kämpfen. Nicht wirklich. Saul bäumte sich bis zu seinem Tod auf gegen den Beschluss Gottes, der ihm gesagt hatte, er würde das Königreich verlieren. Und doch führte es Gott schließlich samt dem ganzen Volk Israel zu David. Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Und darum streitet der geistliche Mensch nicht, weil der Geist Gottes nicht streitet. Sein Ja ist ein Ja und sein Nein ist ein Nein. Er sagt die Wahrheit, das ist genug. Hast du Angst um dein Leben, um deine Gesundheit, um deinen Job, um dein Vermögen, um deine Kinder, um deinen Mann, um deine Frau, um deine Anerkennung, um deine Ehre? Nichts, nichts davon kannst du nehmen oder festhalten. Und auch kein anderer kann dir etwas nehmen, ohne dass es ihm vom Himmel zugelassen wird. Und darum können wir getrost dem Herrn überlassen, was wir doch nicht festhalten können. Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn vom Himmel gegeben. Das Wort ein Mensch sagt uns, es gilt für jeden Menschen. Und das Wort nichts sagt uns, es gilt für alles. Für alle Gaben und Verluste, für Gesundheit und Krankheit, für Freunde und Feinde, für unser Glück und für unsere Not. Und in dieser Erkenntnis lebte Johannes der Täufer. Das gab ihm den Frieden. Und das verkündete er. Aber er blieb dabei nicht stehen. Er ging weiter und sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes hatte allem Volk gesagt, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, dem ich nicht genügsam bin, dass ich mich vor ihm bücke, um die Riemen seiner Schuhe aufzulösen. Ich taufe euch mit Wasser. Aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Als Johannes zu predigen begann, da berichtet uns Markus, Johannes war in der Wüste und taufte und predigte von der Taufe zur Buße der Vergebung der Sünden. Das war sein Auftrag. Und seine Botschaft war, tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Zu der Zeit fing ja auch der Jesus an zu predigen und sagte, tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und wie ich eben sagte, die Voraussetzung für den Himmel ist die Buße. Aber was hat das mit diesem Himmelreich auf sich? Wir singen in einem Lied, und breite Herr auf weitem Erdenkreis, dein Reich bald aus zu deines Namens preis. So singen wir, denn so denken wir naturgemäß. In geografischer Ausdehnung, in der Größe zum Beispiel einer Gemeinde. Denn wir denken irdisch und wir sehen, was vor Augen ist. Und so dachten auch die Juden irdisch. Wenn sie an ihren Messias dachten, dann dachten sie an den Befreier von den Römern. Aber wenn wir hören, das Himmelreich ist nah herbeigekommen, dann ist das genau nicht, was vor Augen ist. Denn der Herr sagte, das Reich Gottes kommt nicht in äußerlichen Gebärden. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und doch predigten beide, es ist nah herbeigekommen. Johannes aber taufte nur mit Wasser zur Vergebung der Sünden. Und die Vergebung der Sünden ist ja die Voraussetzung für das Reich Gottes. Doch die Vergebung allein ist nicht genug. Unsere Natur ist viel zu schwach. Unsere Lebenskultur ist völlig ungeeignet für das Reich Gottes. Wir würden uns ja sofort wieder neu verschulden. Denn wir sind naturgemäß unter der Herrschaft der Sünde. Und das kann sich nicht ändern, wenn sich unser Herz und unser Wesen nicht ändert. Wir brauchen eine neue innere Herrschaft. In unserem Herzen muss ein anderes Reich gegründet werden. Johannes der Täufer und auch der Herr Jesus predigten von dem Reich Gottes, das von Gott selbst durch die Wiedergeburt gegründet wird. Denn unser Herz soll Gottes Reich werden. Und zwar in dem Menschen, in dessen Herz der Herr Jesus Wohnung bezieht. Und nicht nur er, sondern der allmächtige Gott, die allmächtige Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist wollen in uns Wohnung nehmen und herrschen. Mit ihnen zieht das Reich Gottes in unser Herz ein. Und mit Gottes Reich zieht das lebendige Gesetz Gottes aus Geist und Leben in unser Herz ein. Und es soll bei uns bleiben in Ewigkeit. Und dann ist das Wesentliche in uns nicht mehr von dieser Welt. Und darum sind auch wir nicht mehr von der Welt. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Gottes Reich ist ewig. Und mit seinem Reich zieht die Ewigkeit in unser Herz. Und darum sagt der Herr auch, seht, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und so klein das Reich auch zu Beginn sein mag in unserem Herzen, so wird es doch wachsen. Ja, es muss wachsen. Darum vergleicht der Herr das Reich Gottes auch mit einer kleinen Menge Sauerteig, die eine Frau unter das Mehl mischt. Und dieser Sauerteig durchwirkt nach und nach den ganzen Teig. Darum vergleicht der Herr auch das Reich Gottes mit einem winzigen Samenkorn, Senfsamenkorn, der dann zu einem gewaltigen Strauch aufwächst. Aber mit der Gründung von Gottes Reich in unserem Herzen und mit seinem Wachstum in uns muss auch die eigensüchtige Selbstherrschaft absterben. Jesu Herrschaft in uns muss wachsen und unsere alte Natur muss abnehmen. Wollen wir Frucht bringen, dann werden wir absterben müssen. Wie das Weizenkorn in der Erde. Wollen wir unser zeitliches Leben festhalten, dann können wir keine Frucht bringen. Wie kann denn auch aus dem Zeitlichen das Ewige kommen? Johannes predigte, wie der Herr Jesus, tut Buße, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und ihre Predigt von der Buße und der Taufe zur Vergebung der Sünden, das war die Wegbereitung. Aber dann, als das Lamm Gottes die Sünden der Welt getragen hatte und als das Erlösungswerk Jesu vollbracht war und als der Herr vom Tod auferstanden war und als das Reich Gottes im Heiligen Geist zur Erde kam, erst da konnte Petrus predigen. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er hätte auch sagen können, so wird das Reich Gottes in euren Herzen gegründet werden. Von Johannes dem Täufer sagte der Herr, er war der Größte von einem Weib geborene. Aber er sagte weiter, der Kleinste aber im Himmelreich ist größer als er. Ich bin gewiss, das hatte damals weder etwas mit der Person des Johannes zu tun, noch mit unserer Person heute. Denn vor Gott gilt kein Ansehen der Person. Sondern es geht um den überaus hohen Stand, in den uns der Herr berufen hat. Denn von dem Johannes lesen wir, er war nicht das Licht, sondern das Erzeugte von dem Licht. Aber zu den Kindern Gottes, sagt der Herr, ihr seid das Licht der Welt, gleich wie er das Licht der Welt war. Denn gleich wie Gottes Licht in ihm leuchtete, soll sein Licht, Jesu Licht, in uns leuchten. Wie er selbst auch zum Vater betet, ich in ihnen und du in mir. Mit der Gründung des Reiches Gottes in unserem Herzen ist in uns ein neuer Mensch entstanden, nach dem Bilde Gottes, so wie es einst vorgesehen war. Und dieser neue Mensch in uns muss heranwachsen zum Ebenbild Jesu. Darum muss der alte Mensch abnehmen oder, wie es an anderer Stelle heißt, ersterben. Ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist unsere Berufung. Das ist unsere Ehre. Aber das ist auch unsere Verantwortung. Amen.